Old Friends, der Podcast für der Comic.
Wir haben gerade off Mic eine Diskussion geführt. Ich bin Team das Comic. Kuba ist Team der Comic. Was, in welchem Team seid ihr?
Ich befürchte, ist das vielleicht so eine...
So wie
so
Virus?
Der, das Radio, der, das Teller, Süddeutschland, Norddeutschland-Geschichte.
Nutella-Dingsbums?
Aha.
Okay.
Der Virus, das Virus?
Oh. Ich habe neulich gelernt, für was Milka steht. Für Milch und Kakao.
Oh.
Es wird nicht
besser.
Nein, macht's nicht besser. Aber ja. Auf jeden Fall...
Ja, so wie Adidas steht für All Day I Dream About Sex.
Thanks, Korn.
Ja.
Jonathan Davis.
Die Graphic Novel, ne?
Ja,
die Novelle. Der Roman oder das Comic?
Das Comic. Sweet.
Hey, ich war gerade bei der Comic Invasion. Invasion? Das Comic Invasion. Und es war gut, es war weniger voll als die letzten Jahre. Ich habe ein paar Leuten Hallo gesagt, hallo Claire, hallo Kurzi. Und habe ein paar Sachen eingekauft, die uns wahrscheinlich die nächsten Monate beschäftigen werden.
Und ich habe einen Sticker gekriegt.
Du hast einen Sticker bekommen, genau.
Ja. Ich habe festgestellt, Kuba sagte, da gehe ich jetzt hin. Mhm. Und dann bin ich hinten übergekippt, weil ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren ich da hingehe und stellte erschreckt fest, dass ich nicht hingehen kann und das aber mich seit einem Jahr drauf freue, da hinzugehen.
Ja.
Aber ich habe zeitgleich selber einen Comic gezeichnet.
Stimmt.
Was sowas von eine brutale Deadline hatte. Ich musste ja innerhalb von 3 Wochen ein komplettes Comic zeichnen, was zwar nicht viele Seiten hat, aber 10. Also es war, ich fand es extrem tight. Inklusive Storyboard und allem Schnickschnack und inklusive Produktion. Also das ist nicht nur, also es war echt tight. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, ich will da gerne hingehen, aber es ging nicht.
Wird es den irgendwie möglich. Mal online zu lesen geben?
Bestimmt.
Gut, dann werden wir das irgendwann besprechen. Oh, beziehungsweise mindestens verlinken oder erwähnen.
Also ich fand es einen schönen Grund, nicht zur Comic Invasion zu können, weil ich einen Comic zu zeichnen, aber trotzdem, ich wäre so wahnsinnig gern da gewesen.
Die Jahre vor 2020 war ich auch nie da, weil gleichzeitig immer Millionaires Club in Leipzig war. Ich weiß nicht, ich denke mal, das war irgendwie strategisch so gedacht, Cross-Promotion oder vielleicht war es auch eine feindliche Veranstaltung, um die Leute in Leipzig zu halten, die nach Berlin gehen wollen. Was haben wir heute in der Sendung? Wir haben 2 Comics. Wir haben einmal Paper Girls von Brian Vaughan und wir haben Lind von Chris Ware. Und wir fangen an mit Paper Girls,
Das
du mitgebracht hast und ich in digital lesen konnte und auch den ersten Band. Es ist ja ein Comic, wo so ein Heftchen, ein labbriges Heftchen in den USA erscheint, wo du entweder jede Woche in den Laden gehen musst oder deine Bestellliste hast und die dann abholst oder dann irgendwann die Paperback-Sammelausgabe holst oder irgendwann die Hardcover-Sammelausgabe.
So, ja. Ne?
Und wir besprechen jetzt die Nummer 1, die so auch diese typischen 32 Seiten hat, richtig?
Ja.
Habe ich das gut zusammengefasst?
Das hast du perfekt zusammengefasst. Und die habe ich auch nur als E-PDF-Variante, weil ich die, ich glaube, das war in Washington.
Elektronische Patientendatenfabrik.
Folterung. Und ich war in Washington in einem sehr, sehr geilen Graphic-Novel-Laden und habe sehr viele Graphic-Novels gekauft und die gesehen und fand die irgendwie interessant, aber habe gedacht, ah nee, die nicht, ich nehme die. Und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, die ging mir aber immer noch durch den Kopf, weil ich die irgendwie so Kick-Ass fand.
Yep.
Und dann habe ich mich sehr geärgert, dass ich die nicht gekauft habe. Aber dann habe ich dann beim Verlag dann die E-Variante davon gekauft.
Mhm. Also nicht in einer, Comic-Scene. Ich hatte mal eine von diesen Apps installiert, wo du Comics mieten kannst oder legal anschauen darfst. Kaufen ist ja was anderes, ne? Und die wurde dann irgendwann, glaube ich, auch von Amazon gekauft. Dann habe ich das Ganze aufgegeben.
Toll.
Und ich hatte aber noch ein paar rumliegen von Humble Bundle, bevor das von Amazon gekauft wurde. Und dann auch so DRM-frei. Also das heißt, du hast beim Verlag das PDF gekauft?
Ja.
Oder hast du das selbst befreit?
Nein, das habe ich beim Verlag gekauft.
Cool.
Da konnte man sich das, als E-Book halt. Und es waren aber, ich weiß gar nicht, es waren die 5 Bände zusammen und ich glaube, es gibt insgesamt 9 oder noch mehr. Weiß ich gar nicht. Mhm. Genau. Aber ich habe noch notiert, dass es nicht nur, weil du Brain Vaughn sagtest, der ist meines Wissens nach nur der Texter dieser Graphic Novel. Die Illustrationen sind von Cliff Chung und dann ist es auch noch aufgeteilt in Coloration und Lettering. Also es sind richtig
US-Comic-Kram. Ich dachte, Vaughn wäre der Übergreifende, der alle, aber ist es dann auch immer der gleiche Illustrator?
I guess so.
Punkt, Punkt, Punkt. Fragezeichen. Okay, ja. Gut. Du hast es in die Hand genommen, weil es Girlboss.
Was?
Kick-Ass-Paper-Girls sind. Ja.
Ja, das ist ein Comic-Cover mit Verlauf und da sind 4 Mädels mit Zigarette im Mundwinkel, slightly underaged für Zigaretten im Mundwinkel und Kesse, Frisuren und alte Rennräder, Lenker sind da noch zu sehen. Und irgendwie sah irgendwie cool aus.
Ich verstehe.
Und
Und ich glaube, ich hatte das auch schon 6-mal wahrscheinlich irgendwann in der Hand im Comicladen. Und ich bin deshalb sehr froh, dass du mich gezwungen hast zu lesen. Und ich sag mal gleich vorab, ich hatte so Spaß beim Lesen. Es ist anders als, ich glaube, das meiste, was wir bisher besprochen haben. Oder?
I don't know, worauf du hinaus willst.
Ich will auf gar nichts hinaus, außer dass es, es hört auch mit einem guten Cliffhanger auf. Und ich glaube, es ist anders, weil es nicht abgeschlossen ist.
Ja.
Und alles, was wir geschafft haben, einzufädeln mit Datenübertragung, war der erste Band. Und ich habe jetzt auf diesem Cliffhanger aufgehört und ich bin eigentlich, also es ist auch eins von diesen Comics, die sie super schnell lesen.
Mhm.
Was auch anders, also ganz anders ist als der andere Comic, den wir dieses Mal besprechen. Der dich eigentlich zwingt, extrem langsam mit der Lupe zu lesen. Und schön, dass du Verlauf sagst. Erzähl doch mal was über die, wie es gezeichnet ist und wie es aussieht.
Also gezeichnet.
Ich rede viel zu viel.
Gezeichnet ist es, würde ich sagen, mit ziemlich grober Tusche. Mhm. Also mit sehr variierendem Strichstärkenstrich und sehr dynamisch. Also so in Haaren und für Tempo und für die Fahrräder und die Zigaretten und so. Also es ist farbig koloriert von, ich guck mal kurz, Matt Wilson. Und die Geschichte startet mit einer Traumsequenz, wo wir natürlich noch nicht wissen, dass es eine Traumsequenz ist, wo eine der Hauptfiguren, Erin, auf eine Astronautin trifft, die dann aber, ja, also auch dann mit dem Tod ihrer Schwester so verbandelt ist und so. Und dann wacht Erin auf, ist in einem Stockbett und das nächste Bild ist dann, wie sie dann kopfüber zu ihrer Schwester guckt und sagt, are you dead?
Ja.
Und so, was? So, und dann,
es ist 4:40 Uhr,
genau. Dann kommt ein Lichtkegel eines Zeitungsliefervans, die ihr Zeitungen vorbeibringen, die sie dann mit Schnipsgummis zu rollen macht und dann verteilen muss. Und ich finde, damit hatte mich, glaube ich, das Comic am Anfang, als ich es im Laden saß, schon irgendwie so eingefangen, weil es ein ganz tolles Lichtspiel macht. Also dieses dunkle, sehr blau monochrom, ne? Nachts sind alle Katzen, ne? Grau. So, also so ganz monochrom, es gibt keine Farben und dann dieser sehr harte Lichtkegel von diesem Van, der so durch die Nacht schneidet und da sehr scharfe Schatten und Licht macht. Also ich finde, es ist atmosphärisch so toll gemacht und ich mag auch irgendwie dieses Bild, wo sie in ihrem Schreibtisch die Schublade öffnet und dann so eine Rubberball, so eine Schnipsgummikugel rausnimmt und dann in der nächsten Szene sieht man, dass sie die alle lose am Handgelenk hat, also dass sie sich die schon vorbereitet, sich die alle übers Handgelenk macht, um dann schnell, wenn man die Zeile gerollt hat, schnell das da so drüber machen zu können und so. Also das ist so, du siehst irgendwie, das macht die jeden Tag, da ist so eine Routine irgendwie drin.
Ja, die Zeichnungen, ich glaube, das hat halt so diese gewisse Aura von, wenn sich Leute das Zeichnen und das Tuschen und das Kolorieren aufteilen, mhm, und dann kommt so eine Art, nicht Massenprodukt, aber schon was anderes raus, ja, als wenn das, ne, so eine Person vielleicht, ja, ohne Geld.
Ja, aber ja, eben, du würdest, also das ist wahrscheinlich so in dem Umfang, also weil das, glaube ich, jeder einzelne Aspekt so aufwendig ist, dass man das ja alleine und nicht.
Es ist sehr, es fühlt sich Neon an, obwohl es nicht Neon ist.
Ja, ja.
Und ich habe da irgendwo 1988 gesehen. Spielt ja das 1988?
Die Zeitungen sind 19, genau, das spielt einen Tag nach Halloween, die Szene. Also das am 1.
Habe ich verstanden, 1.
genau. November 88.
Ja, 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 ja.
Und dann nimmt sie die, wie heißt die Zeitung nochmal? The Cleveland Preserver, ja, und schnappt sich die die Zeitungstasche, packt die Zeitung rein, radelt los und trifft auf drei andere Mädchen, die ebenfalls Paper Girls sind, yeah, und lernt dann die berühmte Mac McKenzie kennen, die auch direkt vorgestellt ist. Ich finde erstaunlich, dass sie sich noch nicht kennen, weil es wirkt schon so, als macht sie das eine Weile, aber ja, sie kennen sich noch nicht.
Stimmt.
Und dann wird sie vorgestellt, dass sie sozusagen das Role Model ist, weil es vorher nur Paper Boys gab. Und sie die dazu geführt hat, dass, also sozusagen das erste Mädchen war, was diesen Job gemacht hat und da so ein bisschen den Weg geebnet hat. Mhm. Und weil sehr komische Gestalten auf der Straße sind, vor allen Dingen dem Tag geschuldet, wie gesagt, einen Tag nach Halloween, also so.
Also eigentlich, ne, noch in der Halloween-Nacht.
In der Halloween-Nacht, genau. Und da treffen sie auch gleich schon auf einen, was sind das, drei, vier Typen, die gerne so, weiß ich nicht, das die Tageseinnahmen oder so. Also es ist keine schöne Konfrontation.
Und
aber,
das sind irgendwie Teenager und sie ist 12 oder sowas. Ne? Ja. Das hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich hätte, naja, gut zu wissen.
Und die teilen sich dann auf in 2-2, damit sie irgendwie sich so ein bisschen supporten können. Mhm. Aber sie sagte, komplett aufteilen, also alleine zu fahren, wäre besser, aber als komplettes Team zu fahren, da brauchen sie halt für die Route zu lange. Ja, deswegen machen sie diese Aufteilung 2-2 und werden auch von der Polizei aufgehalten. Stellt sich raus, dass der Cop, der sie anhält, sogar McKenzie schon beim Namen kennt, wo dann Aaron checkt, okay, die ist kein unbeschriebenes Blatt, warum begrüßt er die mit Namen? Und dann sagt er auch so, ja, überhaupt hier underage darf man gar keine Zigaretten kaufen. Und dann sagt sie, lucky I trick-or-treated them. Was ist ja ganz, so, also sie ist sehr, sehr schlagfertig.
Ja, 88, da war das noch anders.
Ja, echt mal. Wenn der kleine Hunger kommt, dann muss man mal eine kleine
Zigarette
raus.
Ja.
Und dann als nächstes kacheln sie weiter durch die Nacht,
ja,
und suchen. Also dann haben sie Walkie-Talkies, also in dem Zweierteam haben sie sich aufgeteilt, Walkie-Talkies von Tiffany. Und dann hören sie da irgendwie so und suchen dann, wo sind die anderen zwei? Mhm. Und dann ist Tiffany von drei auch vermummten vom Fahrrad gestürzt worden. Sie ist verletzt, ja, und sie versuchen dann, die drei zu verfolgen und radeln weiter durch die Nacht und finden ein offenstehendes Fenster und kriechen da durch und gehen natürlich, was man dann immer macht, in ein extrem suspicious Keller nach unten. Aber McKenzie immer so, hä, wieso, was denn? Und da steht eine Maschine versteckt unter einem Stoff, wo sie aber sagt, das fühlt sich an wie Haut. Die Vorstellung finde ich extrem eklig. Und dann ziehen sie diesen Stoff runter und das ist eine Maschine, die auch sehr organisch aussieht, mit so Organwindungen, so ein bisschen därmig, schließmuskelig.
Ja, es sieht, also von der Form sieht es aus wie so die Kapsel des Mondlandegefährts. Oder vielleicht, das ist wahrscheinlich das Gleiche, ne? Dieses Dings, wo die dann im Ozean irgendwann landen, die AstronautInnen. Ja. Und genau, es ist so organisch wie Doom mit Cyber-Demon-Kram oder Borg-Kram. Und ich fand das super aufregend, dieses Ding zu sehen. Ich habe mir auch immer ein bisschen vorgestellt, wie würde das aussehen, wenn das jetzt mehr ein Graphic Novel wäre. von Charles Burns oder sowas.
Ja.
Da wäre diese komische Hautoberfläche da drüber wahrscheinlich in einem völlig anderen grafischen Stil gezeichnet.
Ja, das wäre mehr ausgespielt worden wahrscheinlich.
Ja, aber trotzdem, ich möchte bitte die anderen PDFs auch gepirateriert haben jetzt, ja.
Das ist ja nicht Piraterie, das ist ja, ne, man kann ja auch Comics ausborgen. Ja,
wie machen wir jetzt weiter?
Wie machen wir jetzt weiter eigentlich?
Ohne es zu spoilern.
Ja.
Weißt du, was mir noch begegnet ist, als ich kurz recherchiert habe, was es alles damit auf sich hat? Dass es eine Verfilmung gibt. Wusstest du das?
Nein.
Oh. Eine Verfilmung von 2022.
Ach so,
eine
fresh.
Eine Amazon-produzierte Verfilmung.
Ugh.
Wo ich habe kurz den Cast überflogen und wieder erkannt. Aber es klingt schon interessant. Es klingt aber auch so ein bisschen, als ob Amazon sein eigenes Stranger Things haben wollte vielleicht.
Ja gut, aber das finde ich ja eigentlich ganz erstrebenswert.
Ich stelle es mir
vor. Most overrated series ever.
Ich stelle es mir vor wie, jetzt fällt mir, der eine Film mit der Harley Quinn. So. Der zweite, wo sie ihr Team zusammenstellt, wo Liz Winstead mitspielt als eine von denen und so eine Einbrecherin, naja.
Ghostbusters? I don't know.
Anyway, so stelle ich es mir vor.
Ja, ich vor allen Dingen diese Fahrräder einfach.
Ja.
Und diese Bomberjacken und die Friesen und Ja,
sie hat einfach Style.
Sie hat extrem Style. Es hat richtig Style. Also du siehst diese vier Mädels und denkst so, fuck, sind die cool. Die sind einfach richtig cool.
Hast du sonst so Comics gelesen, Issue für Issue und so?
Saga?
Brian Vaughan.
Brian Vaughan. Da bin ich aber nicht so richtig weit gekommen, glaube ich.
Saga ist ein gutes Stichwort.
Also auch unglaublich gut gezeichnet.
Ich habe da auch den ersten dicken Sammelband gelesen.
Mhm.
Fand ziemlich gut. Mit so ein paar Schwächen. Ich sag mal so Comic-System-Schwächen. Also so großes Pop-Produkt-Schwächen.
Ja gut, aber das hast du ja bei allem. Ne? Wenn eine Serie weitergeht, dann weißt du, die zweite Staffel war nicht so gut, die dritte ist wieder besser. Ist ja immer so. Halt mal die Qualität aufrecht.
Ja, stimmt. Okay, mach ich. Ich stelle mir auch vor, wie das wäre, wenn das jetzt so jemand von uns gezeichnet, also für kein Geld gezeichnet hätte, so, ne, was da rauskommen würde.
Ja, nee, kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, nee, das muss ja auch, es funktioniert nur in so einem Produkt.
Ja.
Unweigerlich. Ich mag mich nicht, dass ich unweigerlich gesagt habe. Ich nehme es zurück.
Nichtsdestoweniger, was wolltest du?
Es erinnert mich an,
sogleich,
wenn ich vorhin Girlboss gesagt habe, an so, manchmal komme ich nicht umhin.
Ich gehöre auch zu den Leuten, die Girlboss den Begriff nicht mögen. Aber ja, das können wir später klären.
Mag ich auch nicht.
Gut.
Es ist, zum Glück haben wir den schon abgeschafft.
Ja.
Und das meine ich damit. Es ist mir peinlich, das zu vergleichen mit anderen Comic-Serien, wo die mit Girls besetzt sind.
Mhm.
Nimona von Noel Stevenson habe ich, vielleicht war einer der Namen nicht ganz so richtig, habe ich gelesen, wo Lumberjanes, so. Ich bin heute all over the place, es tut mir leid, ich habe zu wenig geschlafen. Lumberjanes. Das war so, wir im Erleben Abenteuer in einem Summercamp.
Mhm.
Und die sind dann auch ein bisschen mystisch, ein bisschen spooky und so weiter, ne? Und dann, ich habe, glaube ich, nicht viel mehr dazu zu sagen.
Okay.
Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin auch gespannt, wie sich das weiterentwickelt mit, dass das eine Girl Gang ist und wie die Dude-Zeichner damit umgehen.
Ja, absolut.
Ja, das war vielleicht auch eins der Probleme an Saga. ja. Wenn ich mich so halb richtig ja. erinnere. Und ich bin gespannt, wie die Serie aussieht, weil ich glaube, das hat auch eine Frau gemacht.
Das ist gut. Okay.
Aber halt
Amazon. Ich bin sehr gespannt. Ja, okay. Ja, dann muss man die ja illegal runterladen. Sorry. Steal this album. Sonst fliegt er mit dem mit einer Pimmelrakete ins Weltall mit dem Geld.
Ja,
yes. Kommen wir zu deinem.
Erstmal in meinem Bewertungssystem, ob das eine Hausaufgabe war oder ja. Nicht. Es war eine sehr willkommene Hausaufgabe, weil ich glaube, ich sonst das einfach nie wahrgenommen hätte, das zu lesen. Also bin ich froh drum und ich bin. Vielleicht stelle ich mir das für die nächste. Unsere nächste Folge als Hausaufgabe, ich lese Teil 2 und mindestens gebe ich ein kurzes Update, wie ich es finde. Oder wenn irgendwas Aufregendes passiert, wo ich mehr zu sagen habe.
Ja, okay, dann machen wir in der nächsten Folge noch Folge 2.
Folge 2 oder Folge 2 bis 5 oder so. Wenn wir schaffen, die 4 Megabytes.
Das war das Geilste.
Ich musste nächstes Mal doch einen Stick mitbringen. Oh.
Ich hatte Kuba die PDF mailen wollen und dann, ist nicht angekommen. Und dann, hast du richtige Mailadresse? Ja, Dings. Und ich hatte auch kein Mailer-Demon und nix. Ja. Und dann habe ich so, okay, ich schick dir mal Band 1. Und dann war das wie was 70 MB. Ich glaube,
du wolltest mir so ein halbes Gigabyte per Mail schicken. Ja. Machst du das nicht beruflich eigentlich auch häufiger?
Also
große PDFs.
Also ich finde, alles, was vorne kein G hat, kann ich nicht ernst nehmen, ehrlich gesagt. Das stell ich mal nicht so an hier.
Ja, du hast nicht ganz Unrecht. Aber so, wir leben halt. We live in a society. Nee, das stimmt nicht. Wir leben mit E-Mail. Wir leben trotz E-Mail.
Also E-Mail ist irgendwie extrem.
Ist trotzdem E-Mail besser als WeTransfer.
Yes, so eben. Deswegen, ja. Ich wollte es dir auch signalen, aber es war auch zu groß fürs Signal. Zu groß,
ja. Ja. Signal läuft ja auch über Amazon. So, ich habe was mitgebracht, nämlich
Lint.
Wo fängt's an? Lint von Chris Ware, der dir noch kein Begriff war, richtig?
Richtig.
Chris Ware ist ein, ich sag mal, famous Dude. Es gibt so was wie Chris Ware Studies fast schon. Ich habe im Anschluss an das Neulesen von dem Ding einen Artikel im Comics Journal, der Comics Journal gelesen, wo sich mehrere Leute dazu austauschen, die teilweise auch Doktorarbeiten und so drüber geschrieben haben. Chris Ware habe ich persönlich mal die Hand geschüttelt bei einem Millionaires Club, den wir schon angesprochen haben. Das ist schon eine Weile her, 2015 vielleicht. Und habe ihm vielleicht was erzählt von Dark Comics oder sowas. Und er war irgendwie schüchtern und genauso wie man sich vorstellt.
Ja.
Eigentlich bin ich super gespannt darauf, wie fandest du es?
Also ich fand faszinierend, dass es wirkt, als hätte es wenig Text. Es sind mitunter sehr kleine Panels, also es ist nicht überhaupt nicht klassisch aufgebaut, sondern eher sehr architektonisch, geometrisch.
Ein Stichwort aus dem Comics Journal Artikel, den ich auch irgendwo verlinken werde in den Shownotes, benutzt das Wort Fraktal, über das ich mich sehr gefreut habe. Ne? Weil du hast Panels, die enthalten manchmal andere Panels und die enthalten dann nochmal mehr kleinere Panels.
Was mir so ein bisschen FOMO-Gefühle gibt, weil ich mir so, okay, jetzt bin ich gerade lost. In welcher Reihenfolge lese ich das jetzt? Das war immer so, okay, Zeile für Zeile. Okay, aber von links nach rechts. Aber das ist der Größe. So, aber trotzdem, es funktioniert sehr gut. Und ich finde auch, dass also es wird ja immer weniger geometrisch im Laufe des Comics. Also die Figuren werden immer natürlicher in Gänsefüßchen. Am Anfang ist es eigentlich wie so eine Tonka-Bohne mit dann so einem airbrushten Haaren. Mhm. Also die Frisur verlässt die Kopfform nicht.
Ja.
Und dann, also es wird immer natürlicher, aber so diese, ich finde vor allen Dingen gerade den Anfang und vor allen Dingen Lind als Baby ist so sensationell.
Also, genau. Das Ding teilt sich ungefähr in drei Teile, würde ich sagen. Es gibt den mehr oder weniger, also den konventioneller erzählten Mittelteil, wo er, also nochmal einen Schritt zurück. John Lind ist eigentlich eine Lebensgeschichte von einem normalen Dude, aber der dann doch irgendwie ziemlich kacke ist.
Er ist richtig kacke. Kacke, ne? Oh mein Gott.
Und das hat ungefähr, ich habe es nicht mehr nachgezählt, aber es kommt ungefähr hin, dass es eine Seite pro Lebensjahr ist.
Mhm.
Und was sich vor allem am Anfang ganz gut mappt auf das Aufwachsen.
Ja.
Nämlich wir haben das ganze Leben von diesem John Lind. Und zwar von der Geburt bis zum Tod. Und die Geburt und der Tod sind abstrakter. Und der Mittelteil ist konventioneller, auch so in der grafischen Erzählweise. So, ne? Und eigentlich sind auch der Anfang und das Ende meine absoluten Highlights in diesem Ding, weil sich da, glaube ich, was Chris Ware so gut beherrscht, nämlich so das komisch abstrakte, diagrammatische Erzählen. Mhm.
Was aber so präzise ist. Also es gab da einen Moment, wo ich wirklich, da habe ich so Gänsehaut gekriegt und konnte fast nicht mehr hingucken, weil es so, so genau ist, wo der schon sehr auffällig, so verhaltensauffällige Junge von Nervosität sich so einen Nietnagel so einreißt.
Hangnail, ja. Oh.
Und das ist, ich meine, das sieht aus wie ein angeschnittenes Tick-Tack und der Fingernagel ist wirklich nur ein Halbkreis. Es ist wirklich ganz geometrisch und überhaupt nicht fleischig und trotzdem, wie das also mir taten die Finger weh, als ich dieses Bild, also wirklich, das ist so
ganz geometrisch. Möchte ich eigentlich fast noch die 6 Seiten zurückgehen, nämlich bis zur allerersten. Ich versuche die mal zu erzählen, so. Weil es geht los und es ist mir vielleicht jetzt zum ersten Mal aufgefallen, es geht los eigentlich ganz oben links mit 2 kaum wahrnehmbaren rosa Pünktchen. Und dann geht's weiter nur mit, die erste Seite sind nur Kreise, Rasterpunkte, die auch Kreise sind und ein paar Quadrate.
Mhm.
Und also die 2 Punkte, die werden zu 3 Punkten.
Mhm.
Dann die 3 Punkte werden zu Raster, Raster, Punkt und Strich. Und dann nochmal Raster und dann Raster in einem Quadrat mit Kreis. Und dann wird der Strich zu einem Quadrat, der Mund öffnet sich, die Augen kriegen Pupillen, also noch mehr Kreise, ne? Und dann sehen wir, also dann wird es so eine Art Schrei, ne, so, hä? Und dann sehen wir eine Andeutung von der ersten Wahrnehmung, nämlich, ich zeig's dir kurz, ne, wir sehen, ich glaube, den Blick an die Decke, wo John und Lind als Baby die Lampe sieht, ne, die da auch aus einem Kreis und noch mehr Rasterpunkten besteht. Und dann kommt die zweite Seite, da leitet das auch wieder ein mit diesem Blick an die Decke, Rasterpunkte, die kriegen plötzlich schärfere Konturen und dann legt sich über diesen Kreis ein matschiges, verrastertes Bild von seiner Mutter.
Ja.
Und das Bild der Mutter umgreift literally grafisch dann den Kopf von einer Schemazeichnung von Jordan Lind als Baby. Und ein Auge zeigt mit einem Pfeil auf die Mutter, das andere Auge geht in eine Denkblase über, wo dann ein abstrakteres, weil nicht mehr Rasterpunkt realistisch unscharfes Bild des Porträts seiner Mutter ist. Also wir erleben da den Prozess von Sehen zu Denken zu Selbstwahrnehmung.
Ja.
Und das Diagramm des Babys geht weiter, also über die Hände der Mutter zu der Flasche, wo John Lind dann trinkt, seine Blase füllt sich so, ne? Und dann sehen wir eine weitere Aufteilung, wieder so fraktal nach oben weitergezeichnet, so, ach, der Mund geht auf, der Mund besteht aus einer Reihe Zähnen, also so dekonstruiert und dann wieder rekonstruiert, dann sehen wir den Blick zur Decke, der wird dann hell und dunkel und dann nochmal aufgeteilt mit Hände, Auge, Nase, Mund und dann irgendwann kommt aber unten rechts so der fies guckende Vater mit einem Buzzcut, der nicht aber den gleichen Status einnehmen kann wie die abstrakte Mutter in der Gedankenwelt, ne? Sondern der bleibt so als verwaschenes Rasterding da irgendwo kleben.
Wie auch im Rest des Lebens.
Genau, und auf Seite 3, ne? Also es passt jetzt nicht ganz wahrscheinlich mit den 3 Jahren, aber da lernt dann Jordan Lind an zu fantastisch, wie er das ein Spiegelbild sieht, ne? Wo so ein creepy Rasterkopf mit 2 Augen zurückguckt. Dann sehen wir, wie er sprechen lernt, nämlich über, dann kommen die Sprechblasen, ne? Und da ist so mit so einer mit einem halb kaputten Font steht da drin Jordan, ohne O, ne? Und gleichzeitig sehen wir die Denkblase, die aus dem Panel rausgeht, und wir sehen seine Beine, wie die sich bewegen, und plötzlich bekommt er Beine im Panel. Ja. Also es ist so eine
Ja, man guckt Wahrnehmung, ihm beim Aufwachsen so zu oder beim
Wahrnehmen lernen und bei der Selbstwahrnehmung lernen.
Und dann adaptieren, ja.
Und ja. Das ist, ich muss eigentlich noch weiter beschreiben.
Weil das Poop-Bild ist das Beste der Welt. Das ja, ist so gut.
Er lernt zu kacken und was Kacke ist, und gleichzeitig auch, dass Mutter nicht nett sein kann. Mutter mit den vier Armen, ne? Weil sie kubistisch natürlich zwei Sachen gleichzeitig machen muss, nämlich sich ärgern und sorgen. Und da haben wir auch die ersten Diagonalen, weil vorher folgte das alles noch so. Und dann, fast mein Lieblingsbild ist, wir sehen Jordan, wie er im Garten sitzt und seine Eltern anguckt vor dem Haus. Alles ist beschriftet, wie in der Kinderzeichnung. Baum, mhm. Auto, Haus, Sonne, mhm. Ball ist riesengroß und ja, auch nur wichtig. Im Kreis. Ne? Ja. Und die Eltern sitzen exakt in dem Parallelogramm eingebaut. Na, also so keine so eine Parallelperspektive, mhm, aber m-m. Auch halt sehr naiv, aber trotzdem für uns auch wahrnehmbar. Na? Und er sieht erstens, wie die sich streiten, und zweitens geht da das Motiv mit der Ameise los, die er aus Versehen tötet im Spiel. Ja. Na? Und das geht dann weiter mit, oh Mama, was ist mit der Erdbeere, wollte ich sagen, mit der Ameise.
Die schläft nur.
Die schläft nur, genau. Und dann Schnitt. Und leider stirbt dann seine Mutter auch noch. Ne? Mhm. Und so beginnt die.
Aber das ist so ein schönes Foreshadowing. Von, ja. Also dieses, vielleicht schläft die Mutter ja nur.
Vielleicht schläft die Mutter ja nur, genau. Ja. Und gleichzeitig kommt später auch noch im Rückblick diese Geschichte durcheinander, mit was zuerst passiert mhm. ist. Ne? Mhm. Genau. Aber ich glaube, das ist ein guter Abriss mit, wie hier die Erzählung passiert und wie das so, also so, ne, das mit Ästhetik als ja. Wahrnehmung, Ästhetik mit einem großen E. Und das ist so, das ist auch so die verfluchte Cleverness von Chris Ware, die ich so mag und die mich auch teilweise geärgert hat, wie clever das ist. Weil es ist halt so, Klugscheißer-Kram, ne? Wo ich mich auch selber erwischt fühle, weil ich wollte mit meiner bescheidenen Kunst auch immer Klugscheißer-Kram machen, der mhm. genauso ist, ne? Der so analytisch ist und zeigt so, guck mal, wie gut ich das durchschaut habe. Und ich verbringe jetzt 27 Stunden, das mit Lineal und Tusche zu malen.
Aber noch nie jemand hat es geschafft, mit so wenigen Linien so viel darzustellen.
Es ist schon gut, oder?
Verdammt. Ja, es ist saugut.
Und es ärgert mich, dass das so eine Story. Das ist das andere, wofür ich mich entschuldigen muss. Ich rede wieder viel zu viel. Gleich höre ich auf.
Ja.
Ich habe mich ein bisschen geschämt, dass ich so eine alte Dude-Story mitgebracht habe, ne? Weil es geht um einen Typ, der irgendwie kacke ist.
Der ist richtig kacke.
Und ich hatte gerade ein alter Männerbuch gelesen von Max Frisch. Mhm. Und je näher ich mich diesen Dudes annähere im Alter, desto mehr fühle ich mich jedes Mal erwischt so, ne? Aber gleichzeitig auch in diesem Erwischtwerden kann man, glaube ich, auch dem ausweichen. Mhm. So, ne? Und ich glaube, wenn man das benutzt, um sich so an die eigene kreisförmige Nase zu fassen, ist es vielleicht okay. Darf ich?
Ja. Ich fand bei der Geschichte so interessant, dass der altert nicht sehr gut. Also als Junge ist er auch sehr auffällig und relativ gewalttätig. Ja. Und ich denke immer die ganze Zeit beim Lesen des Comics so, das verwächst sich und aus dem wird noch was und so. Aber das klappt nicht. Also eigentlich ja. ist er schafft es, warum auch immer, ganz tolle Partnerinnen an Land zu ziehen mhm. und für sich zu gewinnen, die er aber eine nach der anderen betrügt mit sehr jungen Frauen.
Wie aus Langeweile, ne?
Aus Langeweile, ja, also irgendwie als ist das eine Challenge oder so. Also er sieht, aber die ist ja auch so. Und da denke ich immer so, guck mal bitte, wer bei dir zu Hause sitzt. Was fällt dir ein? Mhm. Ja. So.
Du willst ihm ständig sagen, was fällt dir ein, Jordan
Die ganze
Lynch?
Zeit. Wirklich, so ein Arschloch.
Ja. Nicht mal, als er ein, wie sagt man, nicht Newborn, sondern ein ein Christian, ein Wiedergeborener.
Ja.
Verdammt nochmal, die haben doch so einen Begriff. Anyway.
Ich bin nicht
bibelfest. Also irgendwann entdeckte er seine Religiosität.
Ja.
Auch irgendwie aus Langeweile, scheint es, oder so.
Wer nicht?
Ja.
Oh mein Gott.
Und dann haben wir so ein Zwischenpanel, wo es eigentlich eine Überschrift gibt. Und da kommt nochmal John Lind, ne? Als ob sein Leben neu anfängt, weil er sich ja wieder gefunden, geboren hat. Und das dauert aber nicht lange und er langweilt sich relativ schnell.
Ja.
Aber sind sich gleichzeitig in der Hölle schmoren.
Ja.
Hast du das eigentlich, apropos andere Erinnerungen, weil wir sehen manchmal Sachen, die passieren und dann aber im Rückblick oder aus der Perspektive von anderen Personen sind die ganz anders.
Ja.
Na, was ja auch im großen Showdown wichtig wird. Ist dir das aufgefallen beim Lesen? Weil ich musste das jetzt auch viermal und dann wieder nachgucken und nachlesen, was da passiert ist. Weil es gibt noch diese Szene mit, wo er im Auto ist. Einerseits hat er den Unfall, weil er kifft am Steuer.
Ja.
Und andererseits...
Und sein bester Freund dabei ums Leben kommt. So.
Dass er dann aber auch irgendwie wegwischt.
Ja,
so,
ja.
Ne?
Ja, ja.
Und dann aber auch irgendeine sehr unangenehme Geschichte mit einer Frau, die ich auch nicht so richtig verstanden habe, die uns, glaube ich, auch nur vielleicht so angedeutet wird, weil die sonst niemand mitbekommen hat, ne? Der uns die Gegenperspektive bieten kann. Also, ja. Das ist so, ist komisch. Und unangenehm. Und dann erfahren wir, hoppla, der ist noch beschissener, als wir dachten. Na, vielleicht gleich, weil ich gesagt habe, der große Showdown. Spoiler. Ich glaube, man kann es fast nicht spoilern. Es ist irgendwie, es ist eins von diesen Büchern, ich glaube, vielleicht muss man die sogar zweimal lesen. Weil es
auf
so
jeden Fall.
Anstrengend und kompliziert ist.
Ich finde erstmal die grafische Komponente ist so beeindruckend, dass ich, glaube ich, da über die inhaltliche Komponente da gar nicht so schnell reingekommen bin.
Voll.
Ja.
Und ich glaube, mir ging es auch so, dass mich das vielleicht, als ich jünger war, mehr angefixt hat. Und du staunst dann über so die wahnsinnigen Bilder und irgendwann später merkst du so,
Also ich war wirklich schon sehr verstört, was das für ein saublöder Mensch ist.
Das ist schon der Arsch.
Also das hat mich richtig geärgert, wo ich denke, ey, du hast alles machst es so wissentlich, willentlich kaputt. Das hat mich echt ein bisschen wütend gemacht.
Und das, was er kaputt macht, ist, dann ist er schon über 60, glaube ich. Und googelt seinen Sohn, den schwächeren Sohn, zu dem er weniger Kontakt hat. Der andere ist beim Militär. Und wir sehen sein Googlen so auch, ne? Das ist sehr hübsch dargestellt und Outlook von Hand gemalt.
Ja.
Und dann findet er raus, dass sein Sohn Autor ist und ein Buch geschrieben hat, wo er seine traumatisierende Kindheit beschreibt, ne? Die wir auch schon aus Jordan Lins Augen gesehen haben, die die waren halt im Kino und dem einen hat der Film nicht so gefallen. Ne?
Ja.
Und wir erfahren aber in einem Einschub, der aus einer völlig anderen Stilwelt stammt, mit brutalen, auch sehr geometrischen Bildern, aber monochrom viel dreckiger, nenne ich das mal. John Lynn seinen Sohn so sehr geschüttelt hat, dass er ihm das Schlüsselbein gebrochen hat. Und das natürlich eine ganz schreckliche Kindheit war und John Lynn das einfach an dem vorbeigegangen ist, ne? Weil er hat sich ja dann die nächste Frau gesucht und hat sich einfach ein neues Kind gemacht.
Ja, ja.
Ha.
Ja, aber ich finde auch diese Fotoserie von dem Sohn, der beim Militär ist, also ich finde, da sieht man als Basis, dass das reale Fotos sind, weil das so ein wie der so grinst mit dieser ultra metallisch reflektierenden Brille und so dieses stolze Posieren da vor so einem Tank.
Ja.
Ich finde, das zeigt auch immer so viel, wie so das Gebrainwash im Militär funktioniert, dass Soldaten funktionieren, obwohl sie in einem mit Tod und richten über Leben und Tod zu tun haben und Daily Business ist über Menschen zu richten und eigentlich das so zu abstrahieren, dass man gar nicht mitbekommt, ja. was man von was man Teil ist.
Ja. Ja.
Von so einer Maschinerie. Und,
ich finde es interessant, dass du realistisch und fotorealistisch sagst, ne? Weil es stimmt schon, aber fotorealistischer war fast die ein oder zwei Geburtsszenen, die in dem Buch sind,
ja.
wo wir das schleimige, blutige Baby sehen, ne? Was wirklich, also wenn du das die Seite umschlägst und vorher war das halt so grafischer Diagrammkram und dann plötzlich flutscht da ein Baby raus. Nicht schlecht. Hart.
Ja.
Ja, und wir erleben auch mit Jordan irgendwann 9-11 mit. Da hat er dann einen beschissenen Goatee und lebt in so einem McMansion, ne, weil er über Betrug an Geld gekommen ist. Ja, das ist ein verdammter Failsan, der einfach ne, durchs Leben stolpert und trotzdem erfolgreich ist, weil er halt so ein verdammter Dude ist. Ne?
Ja. Ja, der erreicht viel zu viel mit dem Verhalten, was er an den Tag legt und irgendwie checkt er seinen Fußabdruck nicht.
Aber er bekommt seine Strafe, oder?
Echt?
Weil.
Aber wenn, dann sehr spät.
Sehr, ja, und nur so im letzten Moment. Ne?
Ja, also am Sterbebett, ja, wow.
Naja, er versucht, also irgendwann wird ihm sein Geld weggenommen, weil ihn sein Betrug einholt. Dann verklagt er seinen Sohn. Starker Move.
Man kennt's.
Er versucht, Kontakt zu einer seiner Ex-Frauen aufzubauen, zu der christlichen, die
aber trotzdem wieder viel zu lieb zu ihm ist, aber zum Glück ihr Mann,
der jetzige Mann. Ja, zum Glück.
Genau, weil der sagt jetzt, nee, geh mal rein und verpiss dich.
Andere Frau verlässt ihn ja auch, weil er seinen Sohn verklagt. Ne? Das heißt, er ist am Ende einsam, sitzt vor seinem riesigen Bildschirm. Das ist übrigens Science Fiction. Das Buch ist von 2010 und es geht bis 2023.
Geil.
Und dann kommt die hyperabstrakte Todesszene und er, ja, stirbt einsam. Also, ja.
Ja, aber ich finde, er war viel zu lange nicht einsam. Ja. Also,
der hätte nicht genug Strafe.
Nicht erlebt. Genug Strafe.
Ja. So, habe ich noch was zu sagen? Ich habe eigentlich viel zu viel. Ich könnte auch eins von diesen verdammten Papers schreiben über das grafische, ästhetische Auseinandersetzung mit dem Dude
Leben
sein.
Tod.
Am Beispiel von Jordan Lind. Motive habe ich mir aufgeschrieben.
Also ein schönes Motiv ist es gleich auf der allerersten Seite. Das ist eigentlich noch auf dem Schmutztitel.
Auf dem Schmutztitel, oder?
Wo man nur sieht, dass Zeit vergeht, weil der Schatten, also es ist ein und dasselbe Bild, zweimal untereinander und es hat sich einfach nur der Schatten bewegt. Das finde ich, das ist so simpel und es ist so schön.
Das andere, übrigens das Cover, ne, das ist auch eher in Stoff eingebunden, Gold geprägt und so weiter. Das ist übrigens auch ein Konzept, was Chris Ware verfolgt mit der Acme, jetzt habe ich das Wort vergessen. Also so, das alles, was er macht, ist in einem großen Konstrukt eingebaut. Und die Story taucht dann später als Teil in einer anderen Story auf. John Lynch spielt eine kleine Rolle in einer anderen Story. Und Acme Novelty Library, so er nennt Chris Ware so sein ganzes Ding, was er macht. Und überlegt sich halt für alles auch so eine sehr genaue Form. Ich habe dir diesen großen Klopper gezeigt, Building Stories. Und im Schmutztitel hier auch noch ist ein Diagramm, wie es zeigt so ein bisschen die Ambition vielleicht auch so, welchen Platz im Universum dieses Comic einnimmt und was ein Comic ist und wie man das liest und wo Chris Ware da auftaucht, ist übrigens aufgefallen, dass er auch da mitspielt als alter Ego, er spielt einen Kunstlehrer da drin.
Echt? Nein, das ist mir nicht aufgefallen.
Ein Typ mit einer Brille und Glatze. Hier steht auch so Chris Ware 1967 bis 2056, also er hat sein Todesdatum auch schon hier notiert. Es ist fast unangenehm, wie groß er das anlegt. Liebes Publikum, da war eine Schnittmarke, irgendwie hat das Programm aufgehört aufzunehmen, wie groß er das anlegt. Und es ist aber trotzdem eine Freude, das zu lesen, obwohl ich mein Telefon benutzen musste, weil die Buchstaben so klein sind.
Ja, ich fand aber auch schön, dass man nicht nur das Handy als Lupe benutzen muss, sondern ich fand auch schön, dass die Sprechblasen bei Gesprächen, die im Hintergrund stattfinden, also wie man es im realen Leben ja auch hat, es reden ja nicht nur Leute mit einem, sondern es passiert ja alles parallel, dass diese Sprechblasen so leicht angeschnitten, so hinter irgendeinem Mobiliar so reingezeichnet sind. Also das fand ich einen sehr, sehr schönen Aspekt. Trotzdem habe ich immer versucht, das zu lesen, was da steht, und dachte, ich glaube, ich soll es gar nicht wissen, weil ich sehe ja, es ist unwichtig in dieser Szene.
Richtig.
Fand ich eine sehr schöne Idee auch.
Ja, es ist so, man lässt sich gerne manipulieren vielleicht davon, ne? Oder eigentlich muss man sich auch erst darauf einlassen und vielleicht ein-, zweimal lesen und dann verstehen, ach so, muss ich das lesen.
Ja.
Ach. Hausaufgabe oder angenehme Hausaufgabe? Es war schon ein bisschen Arbeit, ne?
Es ist richtig Arbeit, also so auch dieses Geometrische, so die zu sehen, was das darstellt. Also du musst immer bei jedem Panel eine Transferleistung bringen und das erkennen und dann erkennen, wie leider sehr genial das ist. Also für mich hätte es eigentlich diesen ganzen Text gar nicht, nein, so meine ich es nicht, aber so, ich war schon relativ max angefordert mit...
Max angefordert.
mit den grafischen Gegebenheiten. Aber auch so, ich hätte gerne noch mehr niedliche Momente gebraucht, weil es wirklich so hart ist. Also mit der Ameise.
Ja.
Wo die Mutter sagt, so nicht kaputt machen, das ist vielleicht a Mom End. Das Wort Mom End, finde ich, ist so ein süßes Wort. Und ihm dann klar wird, ach so, die haben Leben und die haben eine Familie und die haben ein soziales Umfeld. Und so wie das Kind versteht.
Ja, so, ab da geht es eigentlich mit der Niedlichkeit bergab.
Geht es komplett bergab, ab Seite 3.
Ja, es ist schon echt ein dunkles
richtig
Buch. Ja.
Dunkel.
Ich bin so gespannt auf, ich weiß gar nicht, was das Neueste ist, was ich von ihm gelesen habe. Ich muss mal gucken, wie der sich, er hat sich bestimmt zum Niedlichen entwickelt.
Bestimmt. Nee, es war eine Hausaufgabe, also so im Sinne von, du musst es jetzt lesen bis morgen, aber es ist große Bereicherung.
Das freut mich. Willst du abmoderieren? Moderier mal ab, ich habe schon viel zu viel gesprochen.
Wir waren Kuba und Stella und wir lesen Comics, die wir bei uns im Bücherregal gefunden haben, die aus unberechtigter Weise noch nicht vorher gelesen worden sind.
Hervorragend zusammengefasst. Das klang jetzt auch kacke von mir.
Jetzt kommt es gleich wieder, Mike. Oh. Das hast du so gut gemacht. Er hat mir währenddessen über den Kopf gestreichelt. Ihr habt das nicht.
Nein, ich habe mich gefreut, weil ich mich immer abmühe.
Du hast es mir schon so oft so schön vorgesprochen. Oh. Gut. Also wir haben das erstmalig schon gesagt, was wir das nächste Mal zum Teil schon besprechen werden. Paper Girls.
Nummer zwei. Oder drei und oder vier drei, und fünf.
Und ansonsten bleibt uns gewogen.
Bis
oder werdet
Wochen
uns gewogen.
Tschüss.
Tschüss.